glaube, so den einen Abend, wo mir der Mietvertrag vorlag, für das Gebäude 10 Jahre und 2.500 Quadratmeter, da musste ich dann schon mal, ich glaube, 3 oder 4 Mal den Füller ansetzen, bis ich mich dann dazu durchringen konnte, es zu unterschreiben. Aber am Ende war vollkommen, also für mich vollkommen klar, komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Weil was soll schon passieren? Was soll schon schiefgehen?
Ja.
Naja, und der Rest ist dann irgendwie Geschichte. Ne? Das ist jetzt 7 Jahre her. Wir machen das jetzt seit 7 Jahren. 35 Mitarbeiter, zig Standorte über Deutschland verteilt. Wir machen das für die Deutsche Bahn. Wir haben die Ausschreibung gewonnen und uns gegen die anderen größeren Wettbewerber durchgesetzt. Betreiben jetzt auch die Coworking Spaces an den Bahnhöfen. Also da hat sich relativ viel in relativ kurzer Zeit entwickelt. Manchmal weiß ich überhaupt nicht, wie das dazu gekommen ist.
Ja, ja.
Aber es ist halt einfach so. Und ja. Unglücklich bin ich darüber nicht. An den Moment kann ich mich wirklich noch erinnern. Wir haben uns über Weihnachten 2016 eine Auszeit vom Leben im Defender genommen und sind in ein Hotel gegangen. Und dann saß ich in Bariloche in Argentinien im Pool und irgendwann macht es zack und klick von jetzt auf gleich und ich habe gesagt, jetzt weiß ich, was ich mache. Ich mache einen Coworking Space auf. Und der Gedanke war auf einmal da und naja, wie das halt häufig so ist, du hast den ersten Gedanken und der Gedanke entwickelt sich dann mit der Zeit in den ersten Stunden, in den ersten Tagen, dann kommen die Wochen. Und dann entwickelt sich das weiter. Und als wir dann nach Europa zurückgegangen sind, nach Augsburg, meine Heimatstadt, ich wollte nach Aachen dann eigentlich wieder nach Augsburg, habe ich mich auf die Suche gemacht. Und habe dann, damals war Twitter noch ein Thema, da gab es es gab das Twittag-Essen, man hat sich über Twitter mit Fremden zum Mittagessen verabredet.
Ach,
und
ja.
Das lief in Aachen, lief das super, da war ich auch häufiger mit dabei. In Augsburg war das noch unbekannt. Und ich habe mir gedacht, komm, das probierst du jetzt einfach mal aus. Organisierst ein Twittag-Essen zum Thema Coworking. Und dann fragst du einfach mal die Leute, die da kommen, was haltet ihr davon? Ja, das erste Twittag-Essen war dann ein 4-Augen-Gespräch. Es waren nicht so viele Leute da, die sich dafür interessiert haben. Es hat dann auch noch eine ganze Zeit lang gedauert, weil die erste Immobilie, die wir anmieten wollten, da hat der Eigentümer, der hat dem Geschäftsmodell nicht getraut und hat gesagt, naja, Coworking, nee, die können bestimmt in 3 Monaten ihre Miete nicht mehr bezahlen und dann fängt das bei mir wieder von vorne an. Und es ist dann noch ein bisschen Zeit vergangen. Die Umstände haben dann dazu geführt, dass wir den ersten Coworking Space, obwohl ich das eigentlich gar nicht außerhalb von Augsburg machen wollte, den ersten haben wir dann tatsächlich in Aachen eröffnet. In der Oppenhofallee, da bin ich jetzt auch gerade, und das war mit 2.500 Quadratmeter Fläche, die wir hier haben, nochmal wieder so ein Ding, wo man vielleicht sagt, hast ganz schön ein Risiko, bist du da eingegangen. Ich glaube, so den einen Abend, wo mir der Mietvertrag vorlag, für das Gebäude 10 Jahre und 2.500 Quadratmeter, da musste ich dann schon mal, ich glaube, 3 oder 4 Mal den Füller ansetzen, bis ich mich dann dazu durchringen konnte, es zu unterschreiben. Aber am Ende war vollkommen, also für mich vollkommen klar, komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Weil was soll schon passieren? Was soll schon schiefgehen?
Ja,
Naja, und der Rest ist dann irgendwie Geschichte. Ne? Das ist jetzt 7 Jahre her. Wir machen das jetzt seit 7 Jahren. 35 Mitarbeiter, zig Standorte über Deutschland verteilt. Wir machen das für die Deutsche Bahn. Wir haben die Ausschreibung gewonnen und uns gegen die anderen größeren Wettbewerber durchgesetzt. Betreiben jetzt auch die Coworking Spaces an den Bahnhöfen. Also da hat sich relativ viel in relativ kurzer Zeit entwickelt. Manchmal weiß ich überhaupt nicht, wie das dazu gekommen ist.
Ja, ja.
Aber es ist halt einfach so. Und unglücklich bin ich darüber nicht.
Kannst du sagen, wie viel Fläche ihr bewirtschaftet, sozusagen, verwaltet, bewirtschaftet?
Ganz ehrlich, nee, kann ich nicht. Müsste ich nachzählen. jetzt einfach mal so als Größenordnung für die Region Aachen. Wir haben in Aachen haben wir zwei große Standorte mit insgesamt, glaube ich, 3.900 Quadratmeter, einmal in der Innenstadt, einmal an der Charlottenburger Allee. Und dann kommen, weil wir so ein Cluster gebildet haben, kommen in Röthken, in Simmerath, in Düren, in Basweiler haben wir aktuell auch noch so kleine Satellitenspaces und da sollen in Zukunft noch einige drumherum kommen, weil wir schon jetzt gerade seit Corona, in den letzten Monaten, Jahre sind es ja fast, viel häufiger gehört haben von unseren Kunden, gerade die aus dem Mittelstand sind, Mensch, warum sollen meine Mitarbeiter, wenn sie in, weiß ich nicht, in Basweiler wohnen, warum sollen sie dann nach Aachen zum Arbeiten kommen? Mhm. Die Fahrerei kann ich denen doch eigentlich ersparen. Vielleicht nicht fünfmal die Woche, aber vielleicht zwei oder dreimal die Woche.
Ja, ja, genau, so ein Mittelding. Und ja.
Es gibt genügend Gründe, die kann ich nachvollziehen, warum man sagt, nee, Homeoffice will ich nicht. Da kann ich ja nicht immer sicherstellen, ist das mit Arbeitsplätzen ordentlich organisiert. Datenschutz, Datensicherheit, lauter solche Themen, die ja Unternehmer durchaus umtreiben und
die auch was wichtig sind, muss ich natürlich als Unternehmen, was Datenschutz, IT-Sicherheit und auch tatsächlich super unterschätzt das Thema Arbeitssicherheit. Ne? Also sitzen die da am Laptop auf dem Küchentisch und kommen mit dem Buckel zur Arbeit die Woche später? Also auch ganz, ganz unterschätzt.
Also über das Thema Datenschutz können wir uns gerne mal an einem Abend unterhalten. Das ist ja für viele Unternehmer ein unsäglicher bürokratischer Aufwand, den, glaube ich, keiner so gerne betreibt. Aber das Thema Arbeitsplatz, das finde ich immer ein ganz wichtiges, weil dieser Begriff Homeoffice, der ist ja eigentlich in den wenigsten Fällen wahr. Wer hat denn ein Office daheim? Das ist ja keine Arbeit im Homeoffice, sondern häufig ist es eine Arbeit am Küchentisch, wie du sagst, oder am Wohnzimmertisch oder irgendwie sowas. Das tut den Menschen nicht gut und den Unternehmen tut es dann, glaube ich, auch nicht gut.
Ja.
Wobei, wir können jetzt auch nochmal über Arbeitsstättenverordnung und solche Geschichten reden, weil das, ob die Menschen wirklich an einem 80 oder 70 Zentimeter tiefen Schreibtisch sitzen müssen, denk mir, dass immer Menschen ein Laptop heißt Laptop, weil er auf dem Schoß liegt und nicht, weil er auf der Schreibtischoberfläche liegt. Die Menschen sollen ja doch, ich traue den Menschen zu, dass sie selber entscheiden können, was gut für sie ist. So, ja. Und dazu gehört nicht, dass ich mich nach den gesetzlichen Regelungen immer daran halten oder orientieren muss. Für einen Unternehmer sieht das anders aus. Auch mit Fürsorgepflicht ist vollkommen klar. Wir sorgen auch dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen auch im Coworking-Space alle unsere Nutzerinnen und Nutzer ergonomische Arbeitsplätze haben mit elektromotorisch schön verstellbaren Schreibtischen und solche Geschichten. Das kann ich natürlich als Unternehmer im Coworking-Space im Vergleich zum Homeoffice viel eher realisieren, ja, weil ich das als Paket mitkaufe quasi. Und wenn ich es ernst nehmen würde als Unternehmer, dann müsste ich eigentlich jedem, der im Homeoffice arbeitet, auch einen entsprechenden elektromotorisch schön verstellbaren Schreibtisch dahinstellen. Aus den unterschiedlichsten Gründen gehört ja auch mit dazu, dass man den, viele Büros sind heute top ausgestattet, haben schicke Möbel und alles, was dazugehört, aber für die Ausstattung im Homeoffice, da sorgen die meisten Unternehmen dann doch nicht.
Ja.
Kann ich auch nachvollziehen, ja. Ist auch schwierig. Aber ich habe mit Coworking habe ich eine Alternative. Das muss ja, Coworking soll nicht Büro ablösen. Coworking soll auch nicht Homeoffice ablösen. Aber vielleicht eine Alternative schaffen, die man mal hier oder mal da benutzen kann. Pendelbewegungen einschränken und solche Geschichten. Also da ist schon viel Wahres mit dabei und ich sage das nicht nur, weil das mein Unternehmenszweck ist. Ich mache das aus voller Überzeugung, weil ich mir für mich selber eigentlich nichts Schöneres vorstellen kann, dass wenn ich ein Gespräch mit einer Kollegin habe und einfach Lust habe, mit der mal Offsite zu arbeiten, dann kann ich sie auch anrufen und sagen, weißt du was, wir treffen uns nicht im Büro, das zwar im Coworking-Space liegt, aber wir treffen uns nicht im Büro, sondern wir gehen nach Düren in den Space, setzen uns da ins Café und machen da eine Arbeitssession. Und das ist manchmal ein ganz anderes Arbeiten, wenn man den Ort verlässt, den man gewohnt ist, ja, und sich an einem anderen Ort trifft. Uns fehlt halt noch ein Coworking-Space in der Sonne, also irgendwie Mallorca im Norden oder Marokko an der Atlantikküste, damit wir einen Grund hätten, da auch noch hinzufahren. Das sagen zumindest die Kollegen immer. Einer meiner Kollegen, der ist jetzt in Workation, in ein paar Tagen fährt er nach Griechenland und sagt immer, ich schaue mich mal um, ob wir da nicht eine geeignete Location finden. Und der nimmt mir das immer nicht ab, wenn ich sage, mach mal.
Ja,
ich hoffe, er hört nicht zu.
Das ist cool. Ich habe einen befreundeten Unternehmer und die haben auch ein Haus auf Mallorca und bieten den Mitarbeitern quasi Workation an und die können da wann immer sie wollen hin
fliegen.
Und das ist schon gut. Ist natürlich und also du hast ja mit mir einen sehr 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 offenen Unternehmer sozusagen, der sich alles anhört und alles interessant findet. Und was ich immer ganz spannend finde, ist, und das hat gar nichts mit Generationen zu tun, sondern es gibt natürlich Menschen, die sind, also hier auf dem Land, ne, wir haben zum Beispiel Pferde, wir haben Hunde, dann ist das natürlich trotzdem möglich, mal so eine Vacation zu machen, ne, oder mit Kindern, aber es ist natürlich ein unfassbarer Aufwand. So, und ich finde immer, die Kunst ist, jetzt gehe ich in eine Runde, ich gehe auf eine Party, auf eine Hochzeit, ist egal wo, du erzählst es in die Runde und dann sage ich, die Hälfte sagt dir, ist ja völliger Quatsch, die andere Hälfte sagt, ist mega gut, ganz unabhängig vom Alter. Mhm. Und ich glaube, das hängt immer so ein bisschen mit der persönlichen Lebenssituation, aber auch vielleicht mit der Einstellung zusammen. Na, hä, haben wir doch schon immer so gemacht. Wir machen die Ausbildung, gehen arbeiten, kaufen uns 5 Jahre später ein Haus, kriegen Kinder, da leben wir und fahren zur Arbeit dahin und wenn es gut läuft, kriege ich 2 Tage Homeoffice. Und ich finde, also ich bin so ein Freund des Hybriden. Jetzt fällt mir tatsächlich nicht der Begriff ein, wenn noch was Drittes dazu kommt. Aber es ist, ich sage immer, ich habe die Leute gerne hier, weil ich auch gerne mit meinen Mitarbeitern kommuniziere und manche Dinge, wie du eben sagst, an der Kaffeemaschine, die vermeintlich zwischendurch sind, aber da kriege ich viel, viel mehr Informationen oder teilweise viel wichtigere Informationen, als wenn ich ein Meeting habe, wo es irgendwie um Themen geht. Ne? Weil vielleicht erzählt die Mitarbeiterin mir an der Kaffeemaschine, dass ihr Kind irgendwie nachts schlecht schläft und die ganze Zeit brüllt. Dann verstehe ich, warum die vielleicht nicht ganz so auf Zack ist, weil die vielleicht nicht ausgeschlafen ist und kann meine potenzielle Kritik natürlich ein bisschen anpassen und sagen, okay, bringt gar nichts, wenn ich da jetzt sage, hey, du musst mal, weil es sind irgendwie äußere Umstände. Genauso gut finde ich, wenn die einfach mal sagen, ich möchte heute zu Hause arbeiten und ich will nicht erst um 7 ins Büro kommen, sondern ich will um 5 Uhr anfangen, weil ich um 1 Uhr Feierabend haben will oder was auch immer. Ne? Und wenn es da natürlich noch einen dritten Ort gibt, also ich finde das super. Und ich hätte tatsächlich eine Frage, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, Coworking-Mitglied bin, bei euch. Ich habe einen Space in Aachen. Könnte ich denn dann auch, wenn ich dann zum Beispiel in Augsburg bin oder in Düren oder wo auch immer, dann sagen, hey, ich habe zwar meinen Space in Aachen, aber ich habe hier eine Karte oder so und hüpfe jetzt in Düren rein, weil ich hier gerade vor Ort bin?
Genau so einfach ist es.
Ja, cool. Ja,
also du kannst ja halt, wir haben diese ganze Customer Journey haben wir durchdigitalisiert. Natürlich nie zu Ende, weil da jede Woche noch ein neues Tool kommt, was man dann doch noch einsetzen will. Aber im Grunde genommen kannst du dir deine Räume über die Plattform buchen, kriegst dann den digitalen Schlüssel aufs Handy und fährst einfach vorbei. Das wird von Einzelnen wird das nicht so häufig benutzt, aber von Unternehmen, die beispielsweise Meetingräume mal brauchen in einer anderen Stadt, die wissen das schon sehr zu schätzen.
Ja, cool.
Nehmen wir jetzt gerade dieses Beispiel, die einen sitzen in Köln, die anderen sitzen in Aachen. Wenn du einen Meetingraum in Düren für 1 Stunde oder für 2 Stunden buchen kannst, ist das natürlich besser, als wenn beide nach Düren oder nach Aachen oder nach Köln fahren, weil irgendwo stehst du immer im Stau. Wenn du dich in der Mitte triffst, kannst du antizyklisch fahren, fast antizyklisch. Und dann funktioniert das.
Ja, cool. Ja. Und ich habe nochmal eine persönliche Frage. Du hast eben, und das hat jetzt, ist nur der Weg zum Coworking, du hast eben gesagt, auf dem Schiff musst du dich mit dir selbst beschäftigen, wenn du da wochenlang unterwegs bist. So, jetzt gibt's ja Menschen, die auch sagen, ich nehme mir mal eine Auszeit und die machen das ganz bewusst, um das zu erleben, was du da erlebt hast. War dir das bewusst? Hast du dich darauf vorbereitet oder saßt du da am Schiff und hast gesagt, ach du Schande, Was ist denn jetzt los? Und ja. Was hat das mit dir gemacht?
Eigentlich schon, weil das ist ja nicht so, du hast keinen Prospekt, in dem drin steht, was dich auf dem Schiff erwartet. Also es ist ja keine Kreuzfahrt. Ich kenne niemanden, der sowas vorher gemacht hat, also konnte ich niemanden fragen, wie läuft das ab? Wir sind da vollkommen blauäugig rangegangen. Du kriegst einen Anruf vom Hafenmeister, der sagt, so, du musst jetzt in 7 Stunden am Kai sein. Wenn du nicht da bist, ist das Schiff halt weg. Und dann haben wir da gesessen und dann passierte nichts. Also wir haben uns da zwar angemeldet und haben dann auch irgendwie so einen Passierschein A38 bekommen, aber es passiert nichts. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ja gut, dann bestellen wir uns halt jetzt eine Pizza. Und dann kam auf das Hafengelände irgendwann mit dem Taxi kam dann die Pizza und dann sitzt du rum und nichts passiert und denkst dir, der hat gesagt, weiß ich nicht, 7 ist Einschiffung und jetzt ist es 9:30 und nichts passiert. Und dann geht die Sonne unter und ja, und auf einmal kommt einer und sagt, so, los geht's, in 20 Minuten legt das Schiff ab, ihr seid die Letzten. Und dann musst du dein Auto selber auf diesen Kahn drauf fahren. Das ist wie ein großes Parkhaus. Das war die Grande Angola, kann man sich also auch gerne mal in Marine Traffic oder sowas angucken. Einen riesen Kahn, auf dem 5000 Autos draufstehen. Also alles runtergerockte Karren, wo in Deutschland der TÜV sagt, geht nicht mehr, die gehen dann halt nach Afrika oder nach Südamerika, da fahren die noch 20 Jahre, weil es doch noch irgendwie zu gehen scheint. Und dann sitzt du auf einmal auf dem Kahn und niemand kümmert sich um dich. Also da kommt ja auch kein Steward und sagt, herzlich willkommen, ich zeige euch jetzt den Pool und dann gibt's Captain's Dinner oder keine Ahnung. Du bist einfach da und mehr passiert nicht. Du musst alles selber erkunden, so wie du dich denn da bewegen kannst. Das ist ja auch ein sehr begrenzter Raum, weil du nicht in den Frachtraum, natürlich nicht in den Frachtraum darfst, sondern nur oben auf dem Deck. Ja, und dann musst du halt gucken, wie du da klarkommst.
Und da ist Kajüte oder was? Klar.
Du hast schon, also wir mussten nicht im Auto schlafen oder in der Hängematte. Es gab schon ein ordentliches Bett und eine eigene Dusche und das war schon da. War auch relativ komfortabel, außer in der Biscaya, da hat es schon ordentlich
geschaukelt.
Da darfst du nicht seekrank sein. Und beim Abendessen dann die, man sieht es jetzt hier nicht, aber wenn die Wasserflasche halt so auf dem Tisch mal von links mal nach rechts, man sollte vielleicht nicht seekrank sein, aber vorbereitet waren wir darauf überhaupt nicht, gar nicht.
Auch dieses Thema Seekrankheit, also ich meine, das ist ja, ne, wenn du auf dem Kreuzfahrtdampfer bist, hast du da wahrscheinlich 7 Ärzte, die sagen, ja, kein Problem hier und da ist es ja, habe ich letztlich noch gelesen, deshalb finde ich es so spannend, es gibt einen pensionierten Lehrer, glaube ich, der ist vor Corona, ist er immer mit Frachtschiffen durch die Gegend gereist, weil er gesagt hat, es gibt nichts Besseres, um Land und Leute kennenzulernen. Und er sagt, er kennt natürlich irgendwann die Leute und sagt, das ist dann wie eine Familie da auf dem Schiff. Aber deshalb frage ich gerade, wenn du da jetzt seekrank geworden wärst, also wie läuft denn das?
Ja, ich habe Pech gehabt.
Ja.
Also ja, okay. Seekrankheit ist, glaube ich, kein Grund, dass das Schiff anhält. Ja, also die Schiffe haben ja auch eine Route, die fahren ja im Grunde genommen immer im Kreis. Ne? Mhm. Und nehmen die Fracht, also in dem Fall Autofracht, war es ja so, die haben in Dakar und in Sierra Leone und in Brasilien in 2 Häfen oder in 3 Häfen haben wir kurz für ein paar Stunden jeweils angelegt und dann fahren halt die einen Autos drauf. Die runtergerockten Autos kommen nach Südamerika und da werden dann die aufgeladen, die für den deutschen Markt bestimmt sind oder für den europäischen Markt, die in Südamerika produziert werden. Und das Schiff fährt halt im Kreis. Und die haben schon allein aus finanziellen Gründen, haben die natürlich kein Interesse daran, dass du krank wirst. Mhm. Und wenn du nicht so krank bist, dass du drohst, den Geist aufzugeben, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Ein Arzt ist nicht an Bord. Und für den Fall, dass doch was ist, dann kannst du nur hoffen, dass du zumindest in Küstennähe bist, weil dann ein Hubschrauber kommt, weil das Schiff nicht extra wegen dir anlegt. Ja. Und dann kannst du dich halt mit dem Hubschrauber da hochseilen lassen. Wenn du mitten auf dem Atlantik bist, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als 5 Tage zu warten, bis wieder Land in Sicht ist. Ach, also ich glaube, für Menschen, die sowas emotional bewegt. Die müssen sich das, glaube ich, vorher gut überlegen. Ich bin da natürlich wieder mal vollkommen blauäugig reingegangen, weil ich mir gedacht habe, naja, was soll schon passieren? Also das ist im Übrigen, das betrifft nicht dann eher, die Reederei hat am Anfang gefragt, ob wir das Auto versichern wollen, eine Frachtversicherung abschließen. Ja. Natürlich habe ich mir gedacht, warum sollte ich eine Frachtversicherung abschließen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. So ein Riesenkahn wird ja nicht untergehen. Und wir haben uns auf eines dieser Schiffe eingebucht, aber du kannst nicht sagen, ich will auf das Schiff, sondern du kannst nur einen ungefähren Zeitraum nennen. Und das ist ein paar Mal verschoben worden und wir sind auch auf zwei oder drei andere Schiffe dann verteilt worden. Das ist am Ende war es die Grande Angola. Und das Schiff, auf das wir ursprünglich wollten, das ist ein paar Jahre später in der Biscaya tatsächlich untergegangen. War natürlich eine komplett Totalhavarie. Und da waren auch zwei oder drei Overlander drauf, die auch ihr Auto, wie ich damals, nicht versichert hatten. Und die sind dann tatsächlich das ist eine ganz schlimme Geschichte, die ich ja so ein bisschen nachvollziehen kann. Die haben das so ähnlich gemacht. Die haben auch alles aufgegeben, haben alles in dieses Auto reingesteckt. Und die sind natürlich von dem Schiff gerettet worden, aber saßen dann in Marokko und hatten nichts mehr. Also wirklich sprichwörtlich gar nichts mehr, außer die eigenen Klamotten am Leib. Und das ist dann schon bitter, wenn man keine Versicherung hat, die so einen Schaden dann übernimmt.
Ja.
Also, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Ja. Leute, ihr seht's raus, versichert euch.
Der Daniel hilft. Genau, auf zum Mittelstandswerk. Ja, ja, du siehst ihn jetzt mit offenem Mund, das hat natürlich ganz wenig noch mit Mittelstand und Unternehmertum zu tun, aber es ist ja eine Reise dahin. Und das finde ich ganz, ganz spannend und wenn man sich so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, ist ja dieses, ne, wann kommen Ideen, wann passiert das, so wie du es eben gesagt hast, so in der Stille im Prinzip, ne? Also du hast nichts und plötzlich macht's zack. Und ich glaube, jeder, der so einen Moment oder sowas schon mal erlebt hat, der kann es so nachvollziehen. Und was mich noch interessiert, du hast gesagt, ich bin als anderer Mensch zurückgekommen. Oder anders deine Menschen um dich rum, dein Umfeld sagt, das ist ein du bist als komplett anderer Mensch zurückgekommen und hast auch schon so ein bisschen angeteasert, dich bringt nichts mehr aus der Ruhe. Es klingt so, als sei es vorher anders gewesen, aber kannst du das an so Dingen festmachen, jetzt außer vielleicht so eine erhöhte Stressresilienz oder warum sagen, also haben die Leute dir, ich denke, die werden ja nicht nur gesagt haben, du bist ganz anders, sondern wahrscheinlich in den und den Bereichen. Kannst du das und möchtest du das mit uns teilen?
Naja, ich nehme mal eine Erinnerung, die nicht direkt was mit dem Job zu tun hat, aber die das für mich ganz gut erklärt. Als wir nach Augsburg dann gegangen sind, wir hatten Handwerker im Haus und die Handwerker, die haben richtig Scheiß gebaut. Also da ist irgendwas richtig, richtig in die Hose gegangen. Und dann kam der Vorarbeiter und hat sich, also der ist fast zu Kreuze gekrochen, weil ihm das unfassbar natürlich leid tat. Und meine Reaktion war, ja, ist halt so, passt, könnt ihr ja wieder machen, ist aber jetzt nicht wild. Und in dem Moment hat meine Lebensgefährtin laut angefangen zu lachen und hat gesagt, naja, könnt ihr froh sein, dass das jetzt passiert ist und nicht vor einem Jahr, weil vor einem Jahr wäre das, glaube ich, für euch nicht so locker ausgegangen. Ich habe das überhaupt nicht so richtig wahrgenommen, weil mich solche Sachen heute überhaupt nicht mehr aus dem Konzept bringen. Fakt ist ja, Fehler passieren. Immer. Jeder macht Fehler. Aber ich würde ja nie jemandem unterstellen, dass es Absicht ist, wenn Fehler passieren. Und damit kann ich heute, früher hat mich das, glaube ich, als Unternehmer oder als Chef manchmal ein kleines bisschen gepikst. Ich weiß, kann nicht sagen, warum, aber ich hatte da halt irgendwie ein anderes Verhältnis dazu. Heute sehe ich das alles viel, viel lockerer. Das hat insgesamt bei mir auch dazu geführt, dass ich mit meinen eigenen Fehlern, die ich als Unternehmer mache, dass ich damit viel besser umgehen kann, auch offener und transparenter umgehen kann, und sagen kann, ja, die Idee oder die Entscheidung, die ich getroffen habe, die war nicht so toll oder die war totaler Quatsch. Was für mich ja relativ einfach ist, weil ich glaube, eine schlechte Entscheidung zu treffen ist besser als gar keine Entscheidung zu treffen.
Ja.
Eine schlechte Entscheidung kann ich im Worst Case kann ich die auch rückgängig machen. Davon geht die Welt nicht unter, in keinem Fall. Und deswegen kann ich auch mit meinen Fehlern, die ich mache, viel besser umgehen. Und ich muss das nochmal gerade rücken. Ich habe auch früher niemandem vorgeworfen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Aber es hat mich halt, das hat mich gepikst, das hat mich getriggert.
Ja, wenn man so ein
Und heute kann ich da viel einfacher und besser damit umgehen für mich selber. Was dann halt auch manchmal zur Verwunderung bei Kollegen oder insbesondere bei neuen Mitarbeitern führt, die sagen, oh, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass einer sagt, ist doch wurscht.
ja.
Also
Ja,
das
das ist Thema Fehlerkultur, was ich gerade ganz interessant fand. Du hast gesagt, Fehler passieren, sage ich zu 100%. Aber ich bin davon überzeugt, es macht ja niemand Fehler, sondern es ist genau das, was du sagst, Fehler
absichtlich.
passieren. Ja, genau.
Ja,
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 deshalb sage ich, das passiert. Weil wenn jemand absichtlich einen Fehler macht, ne, also ich finde, das kannst du ganz, wenn jemand absichtlich einen Fehler macht, dann ist es Vorsatz, dann hat es nichts mehr mit einem Fehler zu tun. Und deshalb, es ist passiert, ja, und dann sage ich auch, das hat er nicht extra gemacht. Und also, ne, was sollst du denn jetzt machen? Und das gibt einem, und ich kann dir sagen, ich trainiere das tagtäglich, einfach immer dieses Versuchen, das aus einer anderen Rolle dann zu sehen und sagen, okay, einmal kurz in seine oder in ihre Welt eintauchen und das zu verstehen. Und ich finde auch, das Umfeld macht es einem so schwer. Wir bauen gerade, und ich kann dir sagen, da passieren ganz schön viele Fehler und manchmal werden sie auch gemacht. So, im Bau. Und da zu sagen, ja, ist gerade so und ich kann mich da jetzt furchtbar drüber aufregen. Aber es muss ja weitergehen. Es muss ja, also natürlich können wir jetzt anfangen, uns zu streiten und jetzt kann ich mir einen Juristen holen und der Mensch, der da vielleicht nicht so gearbeitet hat, wie das jetzt in der Norm steht, aber es muss ja weitergehen. Also klar können wir jetzt 3 Jahre streiten, aber wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und das ist so, ich finde es super, du sagst, du hast es im Prinzip auf der Reise vielleicht unbewusst für dich gelernt. Ich versuche es ein bisschen aktiver, weil ich keine Auszeit habe und sage, okay, ich will es so hinkriegen. Und genau das, was du sagst, Entscheidungen treffen. Ich weiß nie, wenn ich eine Entscheidung treffe, ist die richtig oder falsch. Das weiß ich ja immer erst später. Ich muss sie treffen. Das ist super, super spannend und da sind wir wieder voll im Unternehmertum. Ja.
Gerade wenn du sowas auf dem Bau hast, es hat ja keinen Sinn, darauf zu bestehen, wer recht hat. Der Ärger ist da. Und ich glaube, selbst wenn der Fehler gemacht wurde und nicht passiert ist,
Ja.
dann ist doch jedem klar, na, den Fehler hinterher auszubügeln, heißt für mich noch mal mehr Arbeit. Also das macht ja am Ende des Tages für alle Beteiligten irgendwie nicht besser. Und wenn man sich dann auch noch darüber streitet, ich glaube, dann ist es doch einfacher, sich hinzusetzen, einen Kaffee zusammen zu trinken und zu sagen, okay, komm, jetzt irgendwie Ärmel hochkrempeln oder irgendwie sowas.
Ja.
Und ich finde, das lässt sich schon sehr gut auf den Arbeitsalltag, auf viele Bereiche übertragen. Was bei mir auch viel dazu beigetragen hat, ist eine Erfahrung zu machen, dass du mal wirklich von anderen Umständen abhängig bist, die du nicht selber beeinflussen kannst. Was mich total gewundert hat auf der Südamerika-Reise, ist, wie schnell die Zeit vergeht. Du denkst, du hast ja keine Termine, du hast ja nichts zu tun. Also müsstest du dich den ganzen Tag langweilen. Aber es ist genau das Gegenteil, weil alles unfassbar lange dauert, ohne dass du in irgendeiner Form Einfluss darauf hast.
Ja.
Also heute, wenn du morgens aufstehst und Kaffeetrinker bist, dann schlürfst du irgendwie zur Kaffeemaschine so ein bisschen schlaftrunken und die Augen noch zu, drückst auf den Knopf, stellst die Tasse drunter, drückst auf den nächsten Knopf und hast nach 30 Sekunden weiß ich nicht, dein Latte oder dein Senseo-Kaffee. Und wenn du in Südamerika unterwegs bist und einen Kaffee morgens haben willst, dann gehst du erst mal los und suchst einen Fluss, wo du Wasser herkriegst. Also gut, du weißt vorher, wo der Fluss ist, aber
Ja,
das ist ja
aber
ganz nicht. So.
das Bild habe ich verstanden, ja.
Bis der Kaffee dann tatsächlich in der Tasse ist, ist halt mal eine halbe Stunde vergangen. Und so zieht sich der ganze Tag hin, wenn du mal Wäsche waschen willst und in den Waschsalon gehst und die sagen dir, ja, in der Woche ist die Wäsche fertig, dann musst du halt damit klarkommen. Und ich glaube, das hat auch viel dazu, bei mir dazu beigetragen, gerade zu dieser Gelassenheit, dass wenn du die Umstände, als Unternehmer kannst du nicht alle Umstände beeinflussen. Viele glauben das. Ich glaube das heute manchmal immer noch, dass wenn ich irgendwas mache oder sage, dass das einen Einfluss auf die Entscheidung hätte. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, zumindest empfinde ich das so, dann ist das ja gar nicht immer so. Man glaubt das, aber es ist nicht so. Und das hat sich bei mir schon nochmal sehr deutlich geändert. Halt, ich glaube, durch Südamerika, ja.
Um die Südamerika-Reise dann abzuschließen, du hast eben gesagt, du saßt am Pool, hast gesagt, Coworking mache ich. Und du bist ja kein professioneller Alpaka-Streichler geworden, sondern ihr habt das irgendwann, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber abgebrochen oder was ist passiert? Also, dass ihr nicht euer Leben in Südamerika verbracht habt.
Ja, passiert ist gar nichts. Also, es gab keinen Unfall oder kein Wir haben zu Beginn erfahrene Reisenden gesagt, ihr plant das zu schnell. Wir wollten ja ursprünglich, wollten wir die ganze Panamericana fahren bis nach Alaska hoch. Und da bist du sehr von Wetterbedingungen abhängig. Also du musst ja gucken. Nach Alaska hast du ein Zeitfenster von 3 Monaten, wenn überhaupt. Und wenn du in Südamerika in Ushuaia losfährst und hast 40.000 Kilometer vor dir, dann musst du schon irgendwann Gas geben. Und da haben einige Leute gesagt, ihr plant das zu schnell, das wird nicht funktionieren. Und ich habe damals nicht verstanden, warum das nicht funktionieren soll, bis ich dann irgendwann in Peru war und wir geplant haben, uns was anzuschauen und ich irgendwann relativ verzweifelt gesagt habe, mach ich nicht. Fahre ich nicht hin, ich will mir nicht schon wieder alte Steine angucken. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt seit Wochen oder seit Monaten nur noch alte Steine gesehen. Also bildlich gesprochen, und hatte da das erste Mal das Gefühl, ich brauche eine Auszeit, ich brauche Urlaub vom Reisen, weil das ist kein Urlaub, wenn du in so einem Auto durch die Gegend fährst. Das kann echt herausfordernd und anstrengend sein, und da habe ich Urlaub gebraucht. Und wir haben irgendwann beschlossen, wir waren dann, glaube ich, fast 14 Tage in Peru am Strand haben wir übernachtet und sind da geblieben, und irgendwann haben wir gesagt, du, wir müssen sowieso von Kolumbien nach Panama müssen wir eh verschiffen. Das geht nicht anders, du kannst da nicht fahren. Lass uns hier einen Cut machen, lass uns nicht nach Panama verschiffen, lass uns nach Europa verschiffen und wir setzen die Reise irgendwann anders fort. Und das, so haben wir das gemacht. Wir sind dann erstmal wieder nach Deutschland zurückgekommen, was auch ein Erlebnis ist. Kennen viele. Du bist irgendwo im Ausland, alle Freude strahlend, alle immer gut gelaunt, und dann steigst du in Frankfurt aus dem Flieger aus und dir kommen nur schlecht gelaunte Leute entgegen. Das war ein echter Kulturschock. Naja, und dann der Rest ist halt dann einfach so passiert. Ne? Die Idee war da und der Wille war da, dieses Thema Coworking anzugehen und umzusetzen, und der Rest hat sich verselbstständigt. In Alaska war ich heute immer noch nicht. Ich habe es noch irgendwann mal auf dem Plan, aber ich glaube, Alaska kann man auch noch machen, wenn ich ein kleines bisschen älter bin als jetzt. Im Vordergrund stand halt für mich damals diese Idee, diese erstmal fixe Idee, ein ganz neues Geschäftsfeld für mich, von dem ich ja selber überhaupt keine Ahnung hatte oder sehr wenig Ahnung hatte, was du nicht lernen kannst, einfach mal anzugehen, umzusetzen und zu schauen, was daraus wird und was passiert.
Ja, Wahnsinn. Ja, und wenn man so möchte, setzt du deine Reise jetzt nur einfach anders fort. Also das die Reise zwischen ganz vielen verschiedenen Welten, die du da, Agenturalltag, Südamerika, Coworking, du bist viel unterwegs, bist bahngeplagt, oder vielleicht sagst du auch, das ist super im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist...
Nee, ich bin muss da immer eine Lanze für die Deutsche Bahn brechen. Ich bin Vielfahrer bei der Deutschen Bahn. Für mich ist das quasi Office on Rails. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen kann ich dieses Bahnbashing überhaupt nicht nachvollziehen. Weil ich meine, es ist nicht besser, wenn du Auto fährst.
Ja, auf keinen Fall.
Nur,
ja.
Da stehst du genauso im Stau, brauchst in der Regel immer länger als mit der Bahn und hast nicht mal die Chance, irgendwas anderes zu tun. Hm. Und wenn ich in der Bahn sitze, ich kann lesen, ich kann arbeiten, ich kann Film gucken, was auch immer. Und ich kann mitunter sogar die Zeit genießen oder ich kann halt mal nichts tun, was ich auch ganz angenehm empfinde, einfach mal da sitzen und ein bisschen in die Landschaft zu gucken.
Ja. Ja, wie schön. Ja, guck mal. Und schöner als mit einem Kompliment über die Deutsche Bahn, glaube ich, kann man einen Mittelstandswerk-Podcast gar nicht schließen. Es hat mir sehr, sehr große Freude gemacht. Es war, ich gucke auf die Uhr, es war unser längster Podcast, unser erster Podcast während der EM. Ich weiß nicht, bist du fußballaffin?
Ja, aber ich darf das hier nicht sagen.
Aber wer wird denn Europameister?
Für mich vollkommen klar die Niederlande.
Okay.
Also ich frage mich nicht, woher das kommt, aber ich finde schon immer, dass die Niederlande den schöneren Fußball gespielt haben. Ich habe so ein bisschen mit den Bayern, ist klar, Arjen Robben und so, das war so meine Zeit. Und heute Abend spielt Holland gegen Frankreich. Ist vollkommen klar, wem ich die Daumen drücke. Problematisch wird es für mich, wenn dann Deutschland gegen Holland im Finale stehen würde, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so kommt.
Ja, weil, wer kommt nicht ins Finale von den beiden?
Natürlich Holland nicht.
Ja, also wunderbar. Ja, also prima. Also nochmal, mir hat es großen Spaß gemacht, es war super interessant. Wir sind in viele Bereiche eingetaucht und ich habe das Gefühl, dass wir das, ob im Podcast oder mal in einem persönlichen Gespräch unbedingt ausführen sollten.
Total
Vielen
gerne.
Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung, Daniel.
Hat mir viel Freude. Spaß gemacht und ich drücke den Niederländern bis zum Finale dann die Daumen.
Ich weiß nicht, ob sich die Wege vorher schon kreuzen, aber ich nehme das mal so hin und gebe es weiter. Daniel, vielen Dank.
Bis bald. Tschüss. Ciao.